Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat die Ärztin Christina Hähnel. Ihr jahrelanger Kampf gegen den Paragraphen 219a hat sie bundesweit bekannt gemacht. Inzwischen ist sie rechtskräftig verurteilt, hat gegen das Urteil aber Verfassungsbeschwerde eingelegt und jetzt ist sie im Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Paragraph 219a soll jetzt gestrichen werden. Was bedeutet die Entscheidung für Sie?
Ja, zuerst mal freue ich mich und dann ist es auch eine Genugtuung für die vielen, vielen Ärztinnen und Ärzte, die angezeigt wurden, Krankenhäuser. Die meisten Verfahren sind ja gar nicht bekannt geworden. Wir sind jetzt zu dritt beim Bundesverfassungsgericht, also noch Frau Gaber und Herr Merchel. Und vor allem auch für die Frauen, also für die Betroffenen, dass sie endlich insofern ernst genommen werden als erwachsene Menschen, die sich informieren können müssen.
Ja. Wenn der Paragraph 219a gestrichen wird, dann sind Sie mit Ihrem politischen Kampf ja erstmal am Ziel. Ist dann alles gut?
Alles gut nicht. Also ich bleibe ja dann erstmal rechtskräftig verurteilte Straftäterin. Da ist eben die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht sich noch äußert zu der Frage, war der Paragraph 219a, so wie er zu meiner Verurteilungszeit war, verfassungswidrig? Oder gibt es eine Amnestie für die verurteilten Ärztinnen und Ärzte? Das sind diese beiden Möglichkeiten. Und der Paragraph 219a war ein Punkt, warum die Versorgung so schwierig ist in Deutschland. Das andere ist natürlich der große Brocken, alles um den Paragraphen 218. Also, dass wir eben nach wie vor die Strafbarkeit haben, dass wir die Beratungspflicht haben und die Wartezeit, wo die WHO Deutschland auffordert, das zu verändern, damit nicht Zeit verloren geht im Prozess und je später die Frauen kommen, desto höher ist das gesundheitliche Risiko. Und wir haben eben nach wie vor keine Kassenfinanzierung und ganz große Probleme für manche Frauen. Wir brauchen kostenlose Verhütungsmittel und wir brauchen eine Gesellschaft, die es Frauen ermöglicht, Schwangerschaften auszutragen. Wir brauchen Der Blick muss auf die Kinder und Familien gehen.
Sie sprechen jetzt gleich ganz viele Themen auf einmal an. Ich würde so ein bisschen klar mit Ihnen auseinander trennen und dividieren wollen. Jetzt diese Entscheidung, den 219a zu streichen. Was bedeutet der konkret für Sie? Was wird sich jetzt auf Ihrer Internetseite ändern?
Ja, konkret für mich ist es so, dass ich dann die Informationen wieder auf meine Seite stellen werde. Das bedeutet jetzt für mich in der Praxis eigentlich gar nichts. Also mein Problem ist im Moment, dass hier die Versorgungslage eben schon so schwierig ist, dass ich gerade Anweisungen in meiner Praxis gegeben habe, wenn eine Frau anruft, bitte mit einem Gruß von mir sagt ihr, sie ist woanders, wenn sie schneller dran kommt, besser aufgehoben, als wenn sie zu mir kommt. Dazu muss man erstmal kommen als Ärztin, so eine Anweisung zu geben. Das ist die Situation. Ich kann gar nicht alle behandeln, die zu mir wollen. Das heißt, also dieses Wort Werbung, das ist völlig daneben, ja. Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Aber es ist eben wichtig, dass die anderen Ärztinnen und Ärzte auch ihre Informationen hochladen und dass dann das Risiko, dass Frauen auf falsche Seiten geraten, wo sie Fehlinformationen bekommen, wo sie hingehalten werden, wo sie sehr gedemütigt werden, dass das immer geringer wird, wenn dann endlich wieder die Informationen von Ärztinnen und Ärzten im Netz sind.
Sie haben das Thema gerade schon angesprochen. Es sind ja über die Jahre weniger und weniger Ärztinnen und Ärzte geworden, die Abtreibungen machen. Woran liegt das?
Ja, ich denke, ein Punkt ist wirklich auch der 219a. Wie weit der greifend da jetzt wirklich da eine Rolle spielt, das wird man jetzt dann sehen. Ja, das ist ja doch eine Bedrohung. Also für viele Ärztinnen und Ärzte ist, wenn sie nie wissen, was ist jetzt eigentlich erlaubt oder nicht. Ja, also niemand kennt sich so gut mit den Gesetzen aus. Ich musste mich da jetzt reinlesen, aber das macht man normal als Ärztin nicht.
Also Sie denken, dass sich das jetzt konkret verändern wird?
Ich denke, dass da eine ganz große Entlastung jetzt kommt. Also das Risiko, juristisch verfolgt zu werden, das ist ein Damoklesschwert. Und da wird was aufhören. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Punkte. Die Bezahlung ist überhaupt nicht angemessen. Das ist halt extra so gemacht, dass es kein Anreiz ist. Aber man kann so eine Praxis nicht organisieren, dass es sich trägt. Außer man nimmt dann irgendwie Schwarzgeld. Aber das wollen ja die meisten nicht. Und dann ist natürlich das Stigma, das gesellschaftliche Stigma ist natürlich riesengroß.
Ja, jetzt müssen wir genau ehrlicherweise dazu sagen, dass Abtreibungen eben auch keine normale ärztliche Leistung sind. Es steht der Konflikt ja dahinter, dass der Staat auch zum Schutz des ungeborenen Lebens verpflichtet ist. So wie es jetzt bei Ihnen anklingt, ticken Sie eigentlich ein Argument der Befürworter des 219a an, die sagen, dass wenn jetzt ein Paragraph gestrichen wird aus einem Gesetzespaket, das mühsam ausgehandelt wird, dass das so eine schiefe Ebene gibt, dass Abtreibungen immer normaler und normaler werden?
Oh, da waren jetzt auch ganz viele Argumente drin. Also dieses schwierige Konzept zum Schutz von ungeborenem Leben, ich benutze jetzt mal diesen Begriff, beinhaltet den 219a nicht. Der 219a kommt aus einer anderen Zeit, nämlich aus der Fristenregelung, die ja nie in Kraft trat in Deutschland, wo man sagte, naja, wenn das jetzt wirklich nur eine Frist ist, dann muss man irgendwas machen und deswegen hat man den 219a ursprünglich stehen lassen. Die Fristenregelung ist nie gekommen und den 219a hat man dann aber trotzdem stehen lassen. Das heißt, der hat mit dem ursprünglichen Schutzkonzept, der dann aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils, dass nämlich man ein Gleichgewicht finden muss und dass in diesem Gleichgewicht der Schutz höherwertig ist wie das Selbstbestimmungsrecht, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Es wird zwar immer genannt, aber das stimmt juristisch nicht.
Das ist in der Tat umstritten. Das ist ja das Argument aus der Unionsfraktion, die eben sich auch dafür stark macht, dass der 219a bleibt. Da sagt die rechtspolitische Sprecherin Winkelmeier-Becker, dass dieser politische Konsens, der ja wirklich mühevoll ausgehandelt wurde Anfang der 90er Jahre, dass der jetzt wieder aufs Spiel gesetzt wird, dass da eine neue Polarisierung reinkommt. Also die Sorge machen Sie sich gar nicht.
Die Sorge mache ich mir nicht und wie gesagt, ist es juristisch, historisch nicht richtig. Also, aber das ist, denke ich, ein sehr komplizierter Prozess. Das wird immer so gesagt. Also natürlich hat man jetzt Angst, ja, dass diejenigen, die sich für sexuelle Selbstbestimmung einsetzen, Land gewinnen. So, ja, das ist auf einer politischen Ebene beginnt dieser Konflikt, das denke ich schon. Und wir haben ja auch eine Ampelkoalition, die gesagt hat, wir müssen dieses ganze Gesetzespaket angucken. Wir müssen gucken, macht das Sinn? Und dann komme ich auf meine Argumente von vorhin zurück. Wie kann ich Frauen dazu bringen, Schwangerschaften auszutragen, wenn sie ambivalent sind? Mhm. Es gibt ja Fälle, da gibt es keine, ne, da gibt es eine Krebserkrankung in der Familie, da hat die Frau keine andere Wahl. Aber es gibt ja Fälle, wo sie ambivalent ist und wie kann ich sie dazu bringen, wie kann ich sie ermuntern, die Schwangerschaft auszutragen? Das ist doch, und wie kann ich nachher die Kinder versorgen?
Welche Erfahrungen haben Sie dazu aus Ihrer Praxis?
Also ich arbeite ja seit 20 Jahren mit traumatisierten Kindern in der Reittherapie. Und ich weiß, dass es natürlich Kinder gibt, die ungewollt sind und dann ist das Risiko, geschlagen zu werden, höher, vernachlässigt zu werden. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns um diese Kinder, die auf der Welt sind, kümmern. Und darum ist es mir so wichtig, dass Kinder gewollt und geliebt auf die Welt kommen. Und natürlich gibt es in meiner Praxis regelmäßig die Situation, dass eine Ambivalenz besteht und dass man dann gucken muss, in welche Richtung geht jetzt die Entscheidung. Und natürlich freuen sich alle darüber, wenn eine Frau sich dann nachher für das Austragen entscheidet, inklusive der Frau selbst am Ende. Ich bekomme da Briefe von Frauen, die vor Jahren bei mir waren und sagen, und sie haben damals gemerkt, dass ich unsicher war und sie haben mich bestärkt. Und ich danke ihnen sehr dafür. Jetzt ist unser da, ja. Und diese Situation, da brauchen wir Unterstützung, ja. Aber in den meisten Fällen, wo eine Entscheidung klar ist,
jetzt muss ich Ihnen reingehen.
Ah, okay.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Antworten heute Morgen an die Ärztin Christina Hähnel hier bei uns im Deutschlandfunk im Interview zu Gast. Dankeschön.